Da kann man nur sagen, ja, das haben sie nur davon, ne? Die jungen Wilden in der Bundesregierung machen, was sie wollen. Armeeminister Gutenberg und seine Frau sind inzwischen die Barbie und Ken des reaktionären Spießertums. Tablettenminister Rösler, die willenlose Marionette der Pharmaindustrie. Und Familienministerin Christina Schröder war so ein bisschen außen vor. Die hatte bisher noch nicht so den richtigen Masterplan, wie sie sich profilieren und so in unsere Herzen putschen konnte. Bis jetzt. Die Frau Ministerin kriegt ein Kind und jetzt kommt's, sie sorgt sich um ihre Zukunft. Da haben die Frauen bei Fritz natürlich in die Hände geklatscht und laut Hurra geschrien. Beziehungsweise nicht. Sue Holder mit einem offenen Wort an die schwangere Familienministerin.
Liebe Christina Schröder, ich freue mich eigentlich immer über Schwangerschaftsbotschaften, aber alle Zitate von Ihnen, die man heute Morgen lesen musste, rufen Würgereflexe in mir hervor. Zum Beispiel: Wir werden vor den gleichen Herausforderungen stehen wie viele andere Paare in Deutschland, bei denen beide beruflich sehr gefordert sind. Wie anmaßend, schamlos, unmoralisch und blind sind Sie eigentlich? Mit 16.529 Euro im Monat und einem garantierten vergoldeten Betreuungsplatz in der 5-Sterne-Bundestagskita stehen Sie nicht vor den gleichen Herausforderungen wie viele andere Paare in Deutschland. Sie hoffen, Karriere und Familie unter einen Hut zu bringen mit der Unterstützung Ihrer Familie. Erzählen Sie uns bitte nicht, dass Sie von Existenzängsten geplagt, sich nachts wälzen und sorgen, ob das Geld für Windeln reichen wird, ob Sie problemlos Ihre Arbeitsstelle zurückbekommen. Fragen Sie sich lieber, wer eigentlich vor kurzem das Elterngeld gekürzt hat. Ich wünsche Ihnen Sodbrennen, Wasserbeine, Müdigkeit, Krampfadern und Hämorrhoiden. Wenigstens körperlich gleiche Herausforderungen.
Ach. Ein Brief, der mal wieder beweist, mit einer Leitbache ist nicht zu spaßen. Mama Sue Holder mit einem offenen Brief an die schwangere Familienministerin Christina Schröder.
Komfort Nummer 248, Gutzionismus. Hallo und herzlich willkommen zum 248. Komfort, den ich am heutigen besonders sonnigen, allerdings arschkalten Freitag, dem 28. Januar 2011, aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 12:36.
Yep. Und sonnig. Und hier jetzt gerade schattig, aber ja. Das Intro hat zwar mit der Überschrift nichts zu tun, ist eigentlich diese Woche sonst auch überhaupt gar kein Thema, ist aber aus dem Fritz-Programm entfernt, kann man offiziell auf der Webseite weder nachlesen noch runterladen und da ist es mir dann versehentlich auf meine Festplatte gerutscht und versehentlich ins Intro gelaufen. Ja, Frau Kohlgrubi. Aber ja. Ansonsten gibt's heute allerdings wieder die übliche Dreiteilung, nämlich zwei Teile Politik mit jeder Menge Themen und ein Teil Tech mit Space und Meldungen zum LHC, die allerdings noch nicht wirklich richtig fertige Meldungen sind, weil da ist ja gerade Konferenz diese Woche gewesen. So, und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, wenn ihr einfach weiterhört, das ist dann... Teil 1, Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der ich verstaut habe zwei Meldungen zum Thema WikiLeaks, drei Meldungen rund um die Kirche, ganz viele zur Regierung und dann nochmal separat den Gartenzwerg und mehr. Minus 5 Grad, sunny, cold greetings. Ja, es können auch minus 6 sein, in jedem Fall fühlt es sich an wie irgendwas zwischen minus 5 und minus 7. Und der Wind macht fast gar nichts, also 4 oder 7 km/h aus dem Northeast. Oder er macht irgendwie ganz was völlig anderes. Irgendwie klinge ich gerade laut, kann das sein? Ich mag das nicht, wenn ich so laut klinge. So, da bin ich dann wieder. Und ja, sonnig ist es. Deswegen ich jetzt gerade beschlossen habe, dass hier alle bis aufs iPad mal in den Airplane-Modus runter dürfen. Weil ich dann nämlich auch mal ein bisschen in der Edge-Wüste unterwegs sein will. Aber ja, so, da bin ich wieder und zwar mit erstmal LeakyWeeks. Auch da gab es wieder Meldungen, wie zum Beispiel das Pentagon, was nämlich eine Variante der Anti-Leak-Richtlinien fallen lassen hat, die Pfeife gefunden hatte. Und da ist die Rede davon, wie man denn jetzt vorgehen soll, wenn man denn versehentlich Dokumente herniedergeladen hat. Naja, in the case of classified documents inadvertently accessed or downloaded from the WikiLeaks website or other websites posting WikiLeaks-related classified documents, the IAM will document each occurrence and delete the affected files by holding down the Shift key while pressing the Delete key for Windows-based systems. Oder anders ausgedrückt, die offizielle US-Löschrichtlinie für versehentlich herniedergeladene WikiLeaks-Dokumente ist Shift entfernen auf Windows zu drücken. Ui! Ja, super, das heißt, das Dokument wird nicht nur in den Papierkorb verschoben, sondern es wird sogar als gelöscht markiert. Schrubfhefe, wer hätte gedacht, dass die Shift-Taste gleichzeitig ein Sicherheitsinstrument und eine Methode zum Geldsparen sein würde? Weil das ist auch schon alles, was sie tun sollen. No? Oder anders ausgedrückt, die werden ganz doll ehrlich dazu aufgefordert, doch die Dokumente einfach mal wirklich zu löschen. Also nicht irgendwie sie zu löschen, sondern sie einfach nur zu löschen. Schön, dann kann man nur hoffen, dass die Komposter, bevor sie dann irgendwie das US-Militär verlassen oder die US-Behörden verlassen, auch nochmal tiefengereinigt werden, die Festplatten, weil sonst sind die Dokumente nicht weg. Also mal ganz davon abgesehen, dass sie ja auf der WikiLeaks-Seite sowieso nicht weg sind. Aber hey, das ist schon putzig. So, dann gibt es einen Unzusammenhang, weil stellt sich raus, die Amis haben angeblich irgendwie keinen Zusammenhang zwischen Herrn Assange und dem immer noch in Kriegsgefangenschaft oder in Foltergefangenschaft befindlichen Bradley Manning finden können. Also was sie dem Manning wohl vorwerfen können, ja, er hat irgendwie Dokumente runtergeladen und er hat die bestimmt auch weitergegeben, aber sie haben halt nicht festgestellt, dass er sich persönlich an Herrn Assange gewandt hat. Ja, welch eine Überraschung. Und der sagt ja, wir haben die Dokumente, wir wissen aber nicht von wem. Weil nicht jeder so blöd ist, sich hinzustellen vor versammelter Weltpresse und Silberscheibchen zu übergeben. Ich meine, da kann man auch gleich sagen, ja, ich habe diese Dokumente illegal erhalten oder gebe die jetzt hier völlig illegal auch noch weiter. Sondern wenn Manning die weitergegeben haben sollte, was ja nicht bekannt ist, das ist immer noch in der Kategorie könnte sein, dann hat er die einfach mal über den offiziellen anonymen Briefschlitz eingeworfen. Den digitalen. Oder anders ausgedrückt, niemand weiß, wer das war. Und wer sich hinstellt und sagt, ja, aber der Herr Assange, der weiß ja, wo die Dokumente herkommen. Nö. Wenn er nicht total dämlich ist, dann weiß auch er nicht, wo die Dokumente herkommen. Weil sobald er es rausfinden könnte, könnte auch irgendjemand ihn zwingen, es herauszufinden. Und das wäre nicht gut. Also Ergebnis der US-Untersuchung ist, sie haben feststellen können, dass sie nichts feststellen können an Zusammenhang. Schön. Habe ich mir am Dienstag reingeklebt. So, dann gibt's Lustiges von der Kirche. Der eine will nach links abbiegen, der andere will nach rechts abbiegen, da will einer um die Ecke biegen. Eigentlich kommt ihr euch alle nicht in die Quere, warum fahrt ihr nicht? Fahranfänger. Und zwar, das ist der größte Brüller, Berlusconi-Affären, Doppelpunkt, der Vatikan fordert Moral! Der Vatikan verlangt, dass Berlusconi sich moralisch verhalten sollte. Wie sage ich es jetzt? Ich sage es einfach mal ganz direkt. Der Vatikan hat sich als moralische Instanz disqualifiziert. Und zwar so ungefähr über die letzten rund 2000 Jahre. Insbesondere im letzten, sagen wir mal, Jahrzehnt. Rom im Sex-Skandal um Italiens Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi hat sich der Vatikan mit mahnenden Worten eingeschaltet. Der Heilige Stuhl rufe alle, die in öffentlicher Verantwortung stünden, zu einer strikteren Moral auf, sagte Kardinalstaatssekretär Tarcisio Bertone. Ich weiß, dass der sich irgendwie Tarcisio oder sonst wie ausspricht, das ist mir aber scheißegal. Berlusconi wird von der Staatsanwaltschaft in Mailand verdächtigt, unter anderem die damals noch minderjährige Ruby gegen Bezahlung zu orgienhaften Festen auf eines seiner Luxusanwesen eingeladen zu haben. Ja, inzwischen gibt es noch irgendwie eine 17-Jährige oder eine zumindest nicht Volljährige, mit der er rumgepoppt haben soll. Ach shit, ich habe die sprechende Uhr gar nicht angemacht. 9.20 Uhr haben wir es übrigens. Ja, also Berlusconi vögelt sich irgendwie durch die Nicht-Volljährigen. Aber das Putzigste finde ich, der Vatikan verlangt Moral. Ja, wie wär's damit? Herr Berlusconi, weist mal dezent darauf hin, dass ihr mit Moral schon länger nichts mehr zu tun hattet und vögelt sich weiter durch die Landschaft. Und die gesamte Weltbevölkerung stellt fest, stimmt, der Vatikan und Moral haben nichts miteinander zu tun. Gut, Berlusconi hat mit Moral auch nichts zu tun, aber, also, ne? Wer sich als moralische Instanz gerieren will, sollte vielleicht bei eigenen Vergehen dann auch entsprechend hart vorgehen. Das tut der Vatikan nicht, von daher, ja, Popcorn. Ne? So, dann gab es eine Mönchsanklage gegen einen Mönch aus dem Benediktinerkloster Ettal in Bayern. Hat die Staatsanwaltschaft München Anklage erhoben. Laut Frankfurter Allgemeiner Zeitung wird dem Mann sexueller Missbrauch von Kindern vorgeworfen. Der Mann soll ein Pater sein, der 2005 von Bayern nach Sachsen versetzt worden war. Im dortigen Wechselburg liegt eine zu Ettal gehörende Benediktinerniederlassung. Der Mönch geriet demnach während seiner Tätigkeit im Kloster Ettal in den Verdacht sexueller Verfehlungen und wurde versetzt. In Wechselburg hatte der Mann wieder mit Kindern und Jugendlichen zu tun. Das meine ich mit moralisch. Na, solange ihr sowas duldet und sei es nur stillschweigend, habt ihr schlicht und ergreifend überhaupt keine Grundlage, auf der ihr euch moralisch erhaben darstellen könnt. Sondern wenn ihr euch moralisch erhaben darstellen wollt, dann habt ihr gefälligst so Pfeifen an die Staatsgewalt zu übergeben, der ihr übrigens auch noch unterliegt. Mag ja sein, dass ihr unter Adolf da das Konkordatsblower unterschrieben habt. Das stellt euch aber nicht frei von Strafverfolgung. Na, also, ja, das ganz Übliche wieder mal. Am Mittwoch habe ich mir dann die Canisius-Entschädigung hier reingeklebt. Das Berliner Canisius-Kolleg will die Opfer sexuellen Missbrauchs finanziell entschädigen. Der Jesuitenorden bot 200 Opfern jeweils 5.000 Euro an. Ein Sprecher des Ordens sagte in München, das Leid der Opfer könne man finanziell nicht wiedergutmachen. Es handele sich um eine Anerkennungszahlung. Die Umsetzung der Entschädigung soll in Abstimmung mit der Bischofskonferenz erfolgen. Ja, wenn ihr die alten Säcke noch fragt, die alten Säcke sagen, nee, es gibt kein Geld. Hallo? Na, mal ganz davon abgesehen, dass irgendwie überall von Entschädigung die Rede ist. Sie selber reden von Anerkennungszahlung. Also ich meine, ist ja immerhin schon mal nett, dass sie überhaupt mal bereit sind, Geld auf den Tisch zu legen, weil die Bischöfe haben ja gesagt, Geld, nö, Geld gibt's nicht. Oder genauer formuliert, nein, also so per Default einfach schon mal Geld gibt's nicht. Außer wenn es um Schweigegeld geht, aber da hat das Bistum Regensburg ja vor einer Hamburger Zensurkammer geklagt und sich wohl weitestgehend durchgesetzt gegen den Spiegel. Ahem. So, dann kommt die Regierungsecke, die ist groß diese Woche. Da gab es eine Menge Meldungen. Als erstes hätten wir mal Ramsauer, der unpünktlich mag. Bundesverkehrsminister Ramsauer hat die Bahn wegen des Winterchaos in Schutz genommen. Man müsse die Probleme im Zusammenhang mit den Ausfällen im Flug- und Straßenverkehr sehen, sagte der CSU-Politiker im Bundestag. Die Bahn habe schließlich zahlreiche Ersatzzüge zur Verfügung stellen müssen. Angesichts einer solchen Lage könne niemand eine 100%ige Leistung verlangen. Nee, wie wär's damit? Man verlangt erstmal, dass sie überhaupt leisten. Und wenn sie total überrascht davon sind, dass schon wieder ein Winter ist. Sie im letzten Winter gesagt haben, ja, also wir haben zwar völlig ins Klo gegriffen, aber dieses Mal sind wir total vorbereitet. Und wenn man dann genau hinguckt, man feststellt, nein, sind sie nicht. Na, und dann hat auch ein Herr Ramsauer sich da nicht hinzustellen und heiße Luft von sich zu geben. Das kann er dann sinnigerweise gleich irgendwo anders hin tun, die heiße Luft. Däh. Der Minister kündigte an, dass es weitere Investitionen in das Schienennetz sowie die Instandhaltung der Züge geben werde. Man werde nicht auf Verschleiß fahren. Ach, also nicht so wie die letzten Jahre, ja? Ausnahmsweise mal nicht. Ja, sag ich doch. Zudem machte Ramsauer die Vorgängerregierung für die Defizite mitverantwortlich. hilft mir mal eben jemand kurz auf die Sprünge. Wer war doch gleich Verkehrsminister unter der letzten Merkel-Regierung? Ich weiß es gerade nicht. War es irgendeine SPD-Pfeife? Na, also, ja. Bloß, er hat bis jetzt noch nicht einen einzigen Millimeter getan, sich bewegt irgendwie, um dafür zu sorgen, dass vielleicht die Bahn sich besser vorbereitet. Auf zum Beispiel den nächsten Winter oder auf den nächsten Sommer. Na, also im Herbst werden sie wieder total überrascht davon sein, dass da Laub runterkommt von den Bäumen. Im Sommer werden sie überrascht sein, dass es warm ist. Ich weiß nur noch nicht, worüber sie sich im Frühjahr überraschen werden. Aber sie werden über irgendetwas total überrascht sein. Da konnte man ja gar nicht mit rechnen. Also, ja. So. Dann ist Ramsauer übrigens auch völlig überhaupt nicht informiert gewesen. Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer liegt eine interne Pannen- und Verspätungsstatistik der Die Bahn offensichtlich nicht vor. Auf mehrere Nachfragen der SPD im Bundestag sagte er lediglich mit Blick auf seinen Winterbericht, er habe die Daten der Deutschen Bahn AG verwendet. Zu Medien berichten, dass die interne Statistik Pünktlichkeitsquoten von unter 30% für den Fernverkehr in der Weihnachtswoche aufwies, sagte Ramsauer, es gebe immer Schwankungen. Er habe Durchschnittswerte in seinem Bericht angegeben. Oder anders ausgedrückt, die Medien haben eine Statistik, die sie in Berichten verwenden, und Herr Ramsauer hat die nicht. Das wirft dann doch zwei Fragen auf. Erstens, wie kamen die Medien an eine Statistik, an die der Herr Minister nicht kam? Zweitens, hat es den Herrn Minister nicht interessiert? Oder wie kommt es, dass der Herr Minister eine Statistik nicht hat, sich aber auf die beruft? Beziehungsweise so tut, als würde er sich auf die berufen. Hat hier jemand umgegraben oder ist das ein Maulwurf? Na, also, ja. Ramsauer hat da also irgendwie Zahlen, die er nicht hat, vorgelegt. Das ist schon spannend. So. Ach Mensch, das Grünzeug sah aus, als würde es knirschen. Ah, dann gibt es eine Protokollpflicht. Das fand ich irgendwie ganz klasse vom letzten Freitag. Bundeskanzlerin Merkel will Interpretationsstreitereien in der Koalition über gemeinsame Beschlüsse künftig vermeiden. Nach Berichten aus Berlin ordnete sie deshalb an, dass die Beschlüsse des gemeinsamen Ausschusses von Union und FDP protokolliert werden sollen. Kopien des Textes würden dann den drei Parteichefs der Koalition ausgehändigt, hieß es. In den vergangenen Wochen hatte es vor allem zum Umfang von geplanten Steuervereinfachungen einen internen Streit gegeben. Aha, die vertragen sich so wenig, dass sie jetzt schon jeden Furz, den sie sagen, sich in schriftlich übergeben lassen müssen. Nur um dann später nachweisen zu können, ja, aber hier, da ein Komma. Oder was? Na, also das klingt mir nicht nach einer friedlich zusammenarbeitenden Koalition. Ich weiß auch nicht. Mag vielleicht an mir liegen, aber also ich interpretiere da rein, die vertragen sich nicht. Aber, ja, macht ruhig weiter so. Na, ihr macht euch einfach nur lächerlich. Von daher immer schön weiter so. Dann gibt's Flieger. Hab ich bei Fefe gefunden. Finanzkrise, knappe Kassen, der Bund ist pleite. Ach was, keine Spur. Merkel schafft sich erstmal auf Kosten des Steuerzahlers neue Luxusjets an. Und zwar zwei Customized Airbus SAS A340 Whitebodies and a pair of smaller A319s. Fitted with First Class Seats. Oder anders ausgedrückt, super Sonderspezial und in teuer. Irgendwie, wenn ich hier langklatsche, habe ich so vor Augen, wie das Layout aussah im September. Krass. Aber gut, ich latsche hier so selten lang. Also genau genommen ist heute irgendwie das erste Mal seit September. Tihi. Ja, also Merkel lässt sich jetzt dann irgendwie neue Luxusjets schnitzen. Mit natürlich irgendwie Luxusausstattung, so wie sich das gehört. Wenn man zu viel Geld hat. Und gut, das ist nicht wirklich überraschend. Die Meldung, dass Merkel sich neue Luxusjets schnitzen lassen wollen würde, ist auch schon eine Weile älter. Aber hey. Und offizielle Begründung gab es doch da auch irgendwo. Dieses teure Zeug, das hat die Grünen, Winfried Herrmann, hat dann verkündet, ja, das ist aber gerechtfertigt, weil es ja fast almost embarrassing ist, to see the heads of state of one of the world's richest economies flying around in such antiquated aircraft. Ja, oder anders ausgedrückt, selbst die Grünen sagen, ja, also die Flieger, die wir da jetzt haben, die sind eigentlich zu alt. Lasst uns mal alle 5 Minuten neue kaufen. Na, ich meine, da würde mich mal interessieren, was das denn so kostet, da so ein Flieger. Mein Fiefe, ja, das Timing könnte übrigens kaum besser sein. Wir haben gerade Griechenland und Irland überzeugt, ihre eigenen Regierungsjets komplett einzusparen. Wegen der Krise, wissen schon. Ja, und warum brauchen wir jetzt doch gleich neue? Damit Merkel irgendwie scheinbar angemessen durch die Weltlandschaft fliegen kann. Das macht nur ihr Geschwafel nicht sinnvoller. Na, also, ja. Ach nö, ich wandere hier außen rum. So. Dann auch noch von Freitag gab es die christliche zensierende Union, die gegen das Zölibat wäre. Namhafte Unionspolitiker haben sich für die Weihe verheirateter Männer zu Priestern ausgesprochen. Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet, wurde ein entsprechender Brief an die deutschen Bischöfe, unter anderem von Bundestagspräsident Lammert, der Bildungsministerin Schawan und dem langjährigen Generalsekretär des Zentralkomitees der deutschen Katholiken Kronenberg unterzeichnet. Darin werden die Bischöfe aufgerufen, sich in Rom und der Weltkirche für die Zulassung der sogenannten Viri Probati, also bewährter Männer, zum Priesteramt einzusetzen. Oder anders ausgedrückt, verheiratete Priester. In der dumpfen Hoffnung, dass Verheiratete sich dann vielleicht weniger an Kindern? Nein, die offizielle Begründung ist, ja, wir hätten ja Priesterschwund. Ja und? Die Kirche hat ja auch Mitgliederschwund. Da ist das schon völlig in Ordnung, wenn dann auch die Priester schwinden. Also genau genommen wäre es auch völlig in Ordnung, wenn es gar keine Priester mehr gäbe, weil, ne? Wenn die schon die Mitglieder schreiend davon rennen, dann brauchen sie auch keine Leute mehr. Da hinten war eine Bühne. Da war eine andere Bühne. Aber ja, weiter heißt es, alle Gründe an der Ehelosigkeit der Priester festzuhalten, wüge nicht so schwer wie die Not vieler priesterloser Gemeinden. Puh, was für eine Not. Es gibt niemanden mehr, der sich an den Kindern vergreift. Man kann das nicht irgendwie aus dem Dorf übernehmen. Boah, ich bin gemein. Na, aber, ja, mal ganz davon abgesehen, das ganze Geschwurbel von wegen, ja, aber das Zölibat, das sei ja so heilig. Das Zölibat ist eine Kirchenregel. Das steht nirgendwo, außer in irgendwelchen Kirchendokumenten. Na, da hat auch Jesus nicht gesagt, du sollst nicht ficken. Es gibt auch kein 11. Gebot, du sollst nicht ficken. Hilfe, der Hund kommt auf mich zugerannt. Nur um dann an mir vorbei zu rennen. Toll. Da hätte er auch nicht auf mich zurennen brauchen. Na, also, ja. So, dann hätten wir hier von Samstag. Der Lammert, der hat davor gewarnt, den Gesetzgebungsprozess zu überfrachten. Nach seiner festen Überzeugung gäbe es in Deutschland zu viele Regelungen, sagte der CDU-Politiker der Nachrichtenagentur DAPD. Er halte es für ein Missverständnis parlamentarischer Arbeit, die Leistungsfähigkeit eines Parlaments an der Zahl der Gesetzesvorhaben zu messen. Zugleich wandte sich Lammert gegen den Vorwurf, politische Entscheidungen finden immer häufiger außerhalb des Parlaments statt. In diesem Zusammenhang verwies er unter anderem auf die Bankenrettungspakete und die Maßnahmen zur Stabilisierung des Euro. Bankenrettungspakete, schönes Beispiel. Ich bilde mir ein, als das Griechenland gerade implodiert ist oder die große Bankenkrise gerade am Ausbrechen war, dass da innerhalb von einer Woche durch das gesamte Gesetzgebungsverfahren ein Gesetz durchgekloppt wurde, was vom Volumen her so dick war, dass schätzungsweise kein einziger Abgeordneter es sich durchgelesen hat. Dann sollten die aber darüber abstimmen. Wie soll man denn über etwas abstimmen, wenn man es sich nicht durchgelesen hat? Wenn man also keine Ahnung hat, worüber man da abstimmt? Naja, gut, man macht es so, wie es im Parlament irgendwie üblich zu sein scheint. Man verlässt sich drauf, dass schon irgendwie da einer weiß, was da drinnen steht und weiß, ob man dem jetzt zustimmen oder ablehnen soll. Dann guckt man den an und fragt den, ja oder nein? Und der sagt dann ja oder nein. Und dann stimmt man brav, ja oder nein. Was dann im Endeffekt dann allerdings dazu führt, dass da ganz viele Leute über Dinge abstimmen, von denen sie nicht die geringste Ahnung haben. Ein Infostand und Dockstation. Aha. Super. Und ich dachte, hier kommt jetzt irgendwie, kann man was kaufen. Na, also, das ist schon putzig. Aber ja, Lammert hat recht, es gibt zu viele Regelungen. Wie wär's damit? Es gibt auch zu viele Parlamentarier. Regelung. Da gab es zum Beispiel im Bundestag irgendwie die Regelung, dass die Schriftführer gefälligst mit Krawatte da zu sitzen hätten, die männlichen. Ja, da haben sie dann Leute irgendwie rausgeschmissen, weil die nicht mit Oxygen Flow Control-Device da saßen. Die Sonne laufen macht übrigens keinen Spaß. Man sieht so wenig. Dann ist Rösler übrigens gegen deutsches Gift bei US-Hinrichtungen, weil in den USA geht ihnen jetzt gerade das Gift aus für die Giftspritzen. Und da sind sie gerade am Überlegen, wo kriegen sie denn neues Gift her? Ja, können wir ja irgendwo kaufen. Dann hat Rösler sich hingestellt und gesagt, naja, also deutsches Gift kriegt ihr aber nicht. Er hat nämlich an deutsche Arzneimittelfirmen appelliert, keine Hinrichtungsmittel in die USA zu liefern. Ja, hallo, das sind Wirtschaftsunternehmen. Da musst du denen schon einen wirtschaftlichen Anreiz geben, das nicht zu tun. Sonst verkaufen die jedem alles. Aber hey, sieht echt aus wie umgegraben. So, VDS und Zensursula, gab es eine Spiegel-Vorabmeldung. Jetzt habe ich gerade keine Ahnung, wo ich bin. Egal. Die Fronten im Koalitionsstreit über die Vorratsdatenspeicherung von Telefon- und Internetdaten haben sich erheblich verhärtet. Die Union will sich keinesfalls auf die Forderung der liberalen Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger einlassen, Daten nur dann zu speichern, wenn es den Anfangsverdacht auf eine Straftat gibt. Die Pläne der FDP stehen im eklatanten Widerspruch zum Europarecht. Ja, da haben sie formal recht. Ist aber nicht so, als könne man an dem Europarecht nichts tun. Na, das kommt aus Brüssel, das müssen wir umsetzen, ist ein bisschen dünn. Sagte der innenpolitische Vollidiot der Unionsfraktion Hans-Peter Uhl. Mit ernsthaften Verhandlungen können wir erst beginnen, wenn Frau Leuthäuser-Schnarrenberger auf den Boden des EU-Rechts zurückkehrt. Wie wär's damit? Mit ernsthaften Verhandlungen kann man erst beginnen, wenn auch die christlich zensierende Union sich auf dem Boden der Verfassung wiederfindet. Also so in 3 Milliarden Jahren ungefähr. Oder anders ausgedrückt, nie. Auch aus der Regierung hieß es, Bundesinnenvollidiot Thomas de Terrier werde auf einer generellen Speicherfrist bestehen. Eine anlassbezogene Datenspeicherung, Quickfräze, sei mit ihm nicht zu machen. Ja, dann gibt es eine ganz einfache Reaktion. Da sagt man nämlich, dann eben nicht. Und bleibt sitzen. Na, das wäre jetzt die konsequente Reaktion. Wird nicht passieren. Keine Angst. Mag ja sein, dass SLS das vielleicht wollen würde. Was ich nicht weiß, ob sie das will oder nicht. Aber passieren wird es trotzdem nicht. Aus dem einfachen Grund, dass dann irgendwelche Vollidioten kommen und sagen, ja, dann lasst uns doch mit denen doch nochmal drüber reden. Das geht schon. Das bisschen Vorratsverdächtigung. Na? Dann kriegen die irgendwie 3,50 Euro, na, sagen wir 2,90 Euro an Steuervergünstigungen geschenkt. Und dann sind sie plötzlich wieder bereit. Na, aber hey. Um wieder Bewegung in die Gespräche zwischen Union und FDP zu bringen, soll nun die Vorratsdatenspeicherung im Paket mit den Themen Visa-Warndatei, Terrorismusgesetze und Internetsperren verhandelt werden. Auch sollen die beiden Minister nicht direkt miteinander darüber sprechen, sondern die parlamentarischen Geschäftsführer von Union und FDP, Peter Altmaier und Jörg van Essen. Wer hat uns verraten? Diesmal mal ausnahmsweise nicht die Sozialdemokraten. Schön. Na, Zensursula packen sie gleich mit in das Paket rein. Oder anders ausgedrückt, sie werden auf Maximalforderungen reingehen. Nachdem ja SLS schon umgekippt ist, wird die nicht auf Maximalforderungen bleiben können, weil ganz davon abgesehen, dass da irgendeine FDP-Pfeife dann in ihrem Namen tätig ist. Oder anders ausgedrückt, es kann nur schlecht werden, was da rauskommt. Ich habe da kein Vertrauen in die FDP, echt nicht. Ne, der lässt sich dann irgendwie von ein paar Steuersenkungen über den Tisch ziehen und dann ist das Ding gegessen. Ja, super. Warum verkaufen wir die Bürgerrechte nicht gleich? Oh, habt ihr schon ja dann. So, dann gibt es Strombrösel. Ministerium warnt vor überlasteten Stromnetzen. Berlin, das Risiko von Stromausfällen in Deutschland wächst. Das Bundeswirtschaftsministerium befürchtet schon in naher Zukunft gravierende Störungen im deutschen Stromnetz. Grund seien fehlende neue Überlandleitungen. Etwa wegen des Widerstands der Bevölkerung, geht aus dem neuen Elektrizitätsbericht von Wirtschaftsminister Rainer Brüderlix vor. Dass die Infrastruktur hier marode ist, hat die Fähre ja schon irgendwie eine Weile erwartet. Dass da mal irgendwann Meldungen kommen würden. Ne? Von daher sagt er dann auch, ja, ach, guck, wie überraschend. Na, dass jetzt die böse Bevölkerung schuld ist, ist ein interessanter Spin. Hat aber mit der Wirklichkeit relativ wenig bis gar nichts zu tun. zu, dann visioniert Merkel. Die meint nämlich, die dauerhafte Senkung der Langzeitarbeitslosigkeit müsse jetzt zu einem Kernziel ihrer Regierung werden. Wenn wir es schaffen, die Dauerarbeitslosigkeit nachhaltig zu senken, erhalten wir einen Spielraum in der Milliardenhöhe für den Schuldenabbau. Nein, erhaltet ihr nicht, weil ihr nämlich Sklavenarbeit fördert. Und Sklavenarbeit kostet übrigens Geld. Nicht ganz so viel wie wenn die Leute arbeitslos sind, aber auf die Gefahr hin, dass es noch niemandem aufgefallen ist. Aber es gibt die 6 Milliarden, Millionen Arbeitsplätze nicht, die man bräuchte, um alle Hartz-IV-Empfänger in Job zu bringen. Es gibt auch die 3 Millionen Arbeitsplätze nicht, die man bräuchte, um die offiziell Arbeitslosen in Job zu bringen. Will heißen, egal was sie da vor sich hin visioniert, sollte sie immer zum Arzt gehen, ne? Weil wer Visionen hat, der. Ach, und dann hat sie hier über Hamburg auch noch Dummlall gelallt. Ich bin hier gerade in der völlig falschen Richtung unterwegs. Auf der Wahlkampfveranstaltung der Hamburger CDU bekannte sich Merkel auch zum dreigliedrigen Schulsystem. Wer glaubt, dass man die Kinder nur lange genug in das gleiche Klassenzimmer sitzen muss, damit auch gleiche Kinder herauskommen, der irrt. Nee, man braucht vielleicht auch noch gute Lehrer. Gute Lehrer kriegt man am besten, indem man erstens Leute, die gute Lehrer werden könnten, fördert. Zweitens, indem man denen genügend Anreiz gibt, auch Lehrer zu sein. Und drittens, indem man die Regierung wegtritt. Aber das ist meine Interpretation. So, Röttgen untotet dann. Die CDU soll nach Auffassung des stellvertretenden Parteivorsitzenden Röttgen an möglichen Bündnissen mit den Grünen festhalten. Schwarz-Grün sei schon deshalb eine Option, weil letztlich die Bürger mit ihrer Stimme darüber entschieden, sagte Röttgen der Zeitung Blöd am Sonntag. Logischerweise am Sonntag. In einigen Bereichen gebe es zwar große Unterschiede zwischen den Parteien, unvereinbare Positionen sehe er aber nicht. Nein, Atomkraft abschaffen, Brückentechnologie, Brückentechnologie. Ist kein unvereinbarer Widerspruch. Nein, ach, wo denke ich denn hin? Na, mal ganz davon abgesehen, dass es inzwischen Gutachten gibt. Was sagt also, bis 2050 können wir hier 100% des benötigten Stroms, ohne uns massiv einschränken zu müssen, mit erneuerbaren Energien erzeugen. Oder anders ausgedrückt, die blöde Brückentechnologie braucht man nicht. Das sind Grundlastkraftwerke, die sitzen einem sogar im Weg rum, vor allen Dingen, wenn sie dann mit Priorität behandelt werden. Frei nach dem Motto, nee, tut uns leid, wir können ihren Sonnenstrom leider nicht abnehmen, weil das blöde AKW da drüben ja gerade Strom produziert. Und das wäre ja so teuer, das blöde AKW abzuknipsen. Na, also ich weiß nicht, was Röttgen raucht, aber davon sollte er weniger nehmen. Das kann auch bleibende Schäden hinterlassen und so. Dann hat Blubmann rumgeformelt, weil aus Ägypten kam ein Brief. Ihr habt da so eine Nofretete-Statue, die hätten wir gerne wieder. Und Blubmann trötet dann rum. Ja, ach, der Brief, der wäre ja gar nicht von der Regierung. Deswegen gibt's da gar keinen Brief. Gut, da kann man sich jetzt irgendwie drum kloppen, ob die Nofretete damals, TM, legal ausgeführt wurde und legal Eigentum der BRD wurde. Oder ob da doch irgendwie gemauschelt wurde. Da sind sich irgendwie beide Seiten nicht so richtig einig drüber. Aber sich hinzustellen und zu sagen, nee, also, da vermissen wir jetzt gerade eine Unterschrift von dem Regierungsfuzzi. Ja, ich weiß nicht, ob Lobmann es mitgekriegt hat, aber die Regierung ist gerade implodiert. Beziehungsweise das Volk hat die Regierung zum Implodieren gebracht. Na, aber hey. Am Montag gab es dann Müller-Gegner, Hessens Justizminister gegen Müllers Wechsel nach Karlsruhe. Hessens Justizminister Jörg-Uwe Hahn von der FDP hat den saarländischen CDU-Regierungschef Peter Müller aufgefordert, auf einen Wechsel an das Bundesverfassungsgericht zu verzichten. Man sollte politische Arbeit nicht mit einer Arbeit in einem Staatsorgan verwechseln, sagte Hahn der dpa. Es sei klar, dass Müller vorbelastet sei. Bei den Themen wie der Schuldenbremse könne er in keiner Weise mitarbeiten, da müsse er sich selbst als befangen ablehnen. Was nicht passieren wird. Na, oder anders ausgedrückt, der Bundesverfassungsmüller ist sogar in der hessischen FDP nicht gern gesehen. Von dem einen. Oder anders ausgedrückt, Popcorn. So. Aigner lässt dann übrigens Bürger für Informationen zahlen. Und zwar will Trulse Aigner die Kosten für aufwendige Anfrage nach dem Verbraucherinformationsgesetz verstärkt auf die Antragsteller abwälzen, geht aus einem 36-seitigen Referentenentwurf ihres Ministeriums zur Novelle des Gesetzes hervor, der dem ARD-Politmagazin Report Mainz vorliegt. Danach soll ein Antragsteller bei Anfrage nach Rechtsverstößen etwa von Lebensmittelproduzenten oder Händlern grundsätzlich alle Kosten selbst tragen. Wenn den Behörden dadurch ein Verwaltungsaufwand von mehr als 1.000 Euro entsteht, und 1.000 Euro kriegt man sich doch trivial zurechtgeschoben. Ja, der musste halt 3 Stunden am Kaffeeautomaten stehen. Und der Herr Beamte ist leider sehr teuer. Da kostet jede einzelne Minute 3.000 Euro. Na, oder anders ausgedrückt, blob. Na, Trulse Aigner, Verbraucherschutz, haha, lustig, haha. So, genau. Dann gibt's den Gutti. Nein, keine Angst, ich habe den nicht vergessen. Der ist hier nämlich noch, der ist nämlich kritikresistent. Er weist nämlich Kritik zurück. Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenzweck geht zum Gegenangriff über. In der ARD wies er die Vorwürfe zurück. Sein Ministerium habe im Fall des im Dezember in Afghanistan getöteten Soldaten nicht die volle Wahrheit gesagt. Bereits bei seinem Besuch mit Kanzlerin Angela Merkel vor Weihnachten in Afghanistan habe er darauf hingewiesen, dass der tödliche Schuss aus der Waffe eines Kameraden stamme. Was aber nicht heißt, dass die Waffe des Kameraden sich zum Zeitpunkt des Schusses auch noch in den Händen des Kameraden befand. Na, offiziell war das doch so, ja, und er hat halt mit der Waffe rumgespielt. Und Peng, oder ist er tot? Ist er halt selbst schuld? Ja, jetzt stellt sich raus, also das Peng, das passierte nicht in seinen Händen. Na, also ich meine, okay, ich möchte auch nicht der Kamerad sein. Weil im Zweifelsfall der sich nicht ganz unberechtigt Vorwürfe machen könnte. Na, aber... Ja, also Gartenzwerg hat er mal irgendwie gar nicht gerafft, was da abgeht. Und er ist dann übrigens auch völlig uninformiert. Er bekam nämlich den Feldjägerbericht erst am Donnerstag letzter Woche. Und zwar den über den Tod des deutschen Soldaten in Afghanistan, teilte Ministeriumssprecher Steffen Moritz in Berlin mit. Komisch, beim letzten Mal, als er einen Bericht erst spät erhalten haben will, hat er danach Leute rausgeschmissen. Das kann er jetzt wohl schlecht machen, weil die Leute, die da jetzt sitzen, die er jetzt rausschmeißen müsste, die hat er da selber hingesetzt. Oder anders ausgedrückt, er kann zwar versuchen, Leute rauszuschmeißen, aber irgendwann wird es lächerlich. Irgendwann wird auch dem letzten Vollidiot mal auffallen, dass der Herr Freiherr Guttenzwerg, Baron oder was weiß ich, wie sein offizieller Adelsblubber ist, dass der ständig immer nur um sich tritt, anstatt auch mal Schuld auf sich zu nehmen. Na, auch ganz toll war irgendwie, er ist dann irgendwie mit der Blöd in einem Auto unterwegs gewesen und laut dem Blödgeschwurbel hätte er in dem Moment, als der Blödreporter ihn da irgendwie befragt hätte, festgestellt, den Kapitän der Gorchfock, den müsse er sofort rausschmeißen. No, aber hey, kann ja mal passieren. Dann weist er Vertuschungsvorwürfe zurück. Solche Verdächtigungen seien infam, sagte Guttenberg in der Bundestagsdebatte über das neue Afghanistan-Mandat. Der Minister versprach erneut eine rückhaltlose Aufklärung. Guttenberg wehrte sich zugleich gegen Pauschalurteile. Nur um dann pauschal zu urteilen, dass der Kapitän bestimmt schuld sein wird und den rauszuwerfen. Ah, er hat ihn ja gar nicht rausgeworfen, er hat ihn ja nur befristet rausgeworfen. Was irgendwie ein Rauswurf ist, aber... Na, wie wäre es, wenn der Herr Gartenzwerg einfach mal seinen Hut nehmen würde, seine politische Karriere dahin hängen, wo sie am sinnvollsten hingehört, nämlich in den Orkus, und nicht mehr wiederkommen? Oder hat er sich noch nicht genug Rentenansprüche ersessen? Weil gearbeitet hat der nicht, wenn's ihr mich fragt. Ein Kreuzzug, sagten sie. Ach, da ist die Autobahn. Deswegen ist die Autobahn so laut. So, aber hey. Dann hat er halt den Gorchfock-Captain entlassen. Und hat die Entscheidung dann auch gleich noch wieder gegen Kritik verteidigt. Die Entscheidung sei sachgerecht und notwendig. Manche Stellungnahme dazu sei Ausdruck bemerkenswerter Ahnungslosigkeit. Weil der sei weder gefeuert noch geschasst oder rausgeworfen worden, sondern einfach nur rausgeschmissen. Der darf seinen Job nicht ausführen. Und wenn er jemals zurückkommen sollte, dann wird natürlich, werden alle Untergebenen sagen, ach Mensch, das ist ja gut, dass du wieder da bist. Jetzt werden wir dir sofort gehorchen. Hallo? Na, mag sein, dass der Fehler gemacht hat. Der Herr Gartenzwerg hat übrigens auch welche gemacht. Wann wird der denn mal fristlos beurlaubt? Ohne Bezahlung nach Möglichkeit. Ja, da könnte man außerdem auch noch eine Menge Geld mit einsparen, weil der Herr Gartenzwerg kriegt ja eine Menge Geld für seinen der Dings. Ja, aber der Rauswurf war bestimmt alternativlos. So, dann gibt es noch Postdetails, weil da sind mir auch Speichermedien aus der Feldpost abhanden gekommen. USB-Sticks und Speicherkarten wären da nicht mehr drin, bestätigt das Verteidigungsministerium. Von den etwa 20 geöffneten Briefen wurden rund ein Dutzend unrechtmäßig aufgemacht. Ist dann irgendwie die Frage auf, was mit dem Rest? Die wurden also rechtmäßig geöffnet. Was ist denn bei den rechtmäßig geöffneten abhandengekommen? Ne, hat der Zensor irgendwie reingeguckt? Die Richter so rechtmäßig vom Zoll geöffnet, kontrolliert und dann entsprechend gekennzeichnet worden sein. Dann hat die Bundeswehr festgestellt, also in Afghanistan wäre da nichts passiert. Und nach einer ersten Untersuchung geht die Bundeswehr nicht von einer systematischen Öffnung von Feldpostbriefen in Afghanistan aus. In Einsatzland seien keine Mängel festgestellt worden, heißt es in einem Zwischenbericht. Der Postweg in Deutschland wurde allerdings noch nicht geprüft. Was dann allerspätestens die Frage aufwirft, okay, wo sitzt der Zensor? Na, dann hatten sie auch nochmal nachgefragt, ob denn die entnommenen Speichermedien vielleicht daran liegen könnten, dass die Soldaten aus Afghanistan keine Speichermedien verschicken dürfen. Könnte ja sein, dass sie das nicht dürfen und dass die deswegen entnommen wurden. Nö, so eine Regelung gäbe es nicht. So. Dann hat der frühere Generalinspekteur der Bundeswehr, Kujat, die Absetzung des Gorch-Fock-Kommandanten übrigens mal als vorschnell bezeichnet, weil Gartenzwecke gegen den Grundsatz verstoßen habe, nachdem vor einer Entscheidung der Betroffene Gelegenheit zu einer Stellungnahme erhalten müsse. Und wenn der Herr Gartenzwecke in einem Auto bei 200 km/h auf einer Autobahn festlegt, den rauszuwerfen, dann ist das ein bisschen schwer, den vorher anzuhören. Na, aber hey, Herr Gartenzwecke hat ja seinen Ruf zu verteidigen, den er damit übrigens geringfügig beschädigt hat, aber... So... Dann gab es Sparforderungen. Die Unionsfraktion stellt sich in der Spardebatte gegen den Gartenzwerg, ja, weil der schafft es ja nicht, das offizielle Sparziel einzuhalten und will stattdessen sogar noch zusätzliches Geld. Weil Sparen kostet halt. Ja, und die Union hat jetzt gesagt, ne, also das soll aber. Punkt, Ausrufezeichen. Und dann haben sie den Wehrbeauftragten Königshaus gefragt, ja, hier mit der Feldpost. Ist das was für die Justiz? Sagt er, kann schon sein. Na, so frei nach dem Motto, ja, wenn da Briefe aufgemacht wurden, es keinen Grund gibt zu vermuten, dass das rechtmäßig gewesen ist. Naja, da war es unrechtmäßig. Da gibt es so irgendwie Straftatbestände, wegen derer dann man zumindest mal ermitteln könnte. Hüstel, Hüstel. Und dann gibt es noch den Pannentusch. Pannen hätte es gegeben, aber keine Vertuschung. Ja, dann hat er gefälligst die Verantwortung zu übernehmen. Er kann sich jetzt nicht mehr drauf berufen, dass das ja alles irgendwie die böse SPD gewesen wäre. Weil er sitzt da seit einem Jahr. Er hat ganz oben vor einem Jahr Leute rausgeschmissen. Na, oder anders ausgedrückt, alles was jetzt passiert, da hat er die Verantwortung zu ziehen. Und wenn das heißt, dass er seinen Hut nehmen muss, dann muss er seinen scheiß Hut nehmen. Na, aber zackig. So. Und dann kommen wir ein bisschen spät, aber in der Musikecke an, wo sich Alison Crowe mit dem 8. Titel aus dem Album Liza Song plus 6 Songs versteckt, was eigentlich irgendwie 7 macht, aber egal. Der heißt dann Philosophy, ist 4 Minuten 7 lang. Das ist der letzte Titel, wie gesagt, aus dem Album, aber keine Angst, ich habe da noch ein paar Alben von ihr. Gefunden bei Jamendo zum kostenlosen und völlig legalen Download. Und das kriegt ihr dann auch in die Ohren gefolgt von einem D-Radio-Wissen-Netz-Kommentar zur Vorratsdatenspeicherung, wo Kai Biermann schreibt und Markus Heidmeier liest, was da nochmal interessante Hinweise sind. Aber ja, so, 2:25 ist das dann lang und ich sage dann danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier mit Sonne bewerfen zu können. Was ihr übrigens nicht gemacht habt, mich mit Rezensionen bewerfen, da bin ich immer noch stinkig. Grimmel, Grimmel, Grimmel. Ja, dann nehme ich, diese Woche hätte ich gerne Feedback per Mail. Mailadresse findet ihr in meinem Blog. Und mein Blog findet ihr entweder irgendwo in der Nähe von, wo ihr das hier runtergeladen habt. Oder indem ihr einfach nach dem Podcast sucht. Da liegen übrigens Autoteile. Dann sage ich viel Spaß mit der Musik und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Netzreporter.
Heute ein Kommentartext von Kai Biermann, Zeit Online. Thema: Das Comeback der Vorratsdatenspeicherung. These: Vager Verdacht soll den verdachtslosen Vorrat ersetzen. Der Paragraph 100g der Strafprozessordnung sagt: Begründen bestimmte Tatsachen den Verdacht, dass jemand eine erhebliche Straftat oder eine Straftat mittels Telekommunikation begangen hat, so dürfen auch ohne Wissen des Betroffenen Verkehrsdaten erhoben werden. Justizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger nun hat gerade etwas vorgelegt, das sie als Kompromiss verkauft, um den Streit in der Koalition über die Vorratsdatenspeicherung zu beenden. Sie schreibt in ihrem Eckpunktepapier zur Sicherung vorhandener Verkehrsdaten, Zitat, die bei den TK-Unternehmen aus geschäftlichen Gründen vorhandenen Verkehrsdaten werden anlassbezogen gesichert, eingefroren und stehen den Strafverfolgungsbehörden unter Richtervorbehalt eine begrenzte Zeit zur Verfügung. Es gibt also einen Verdacht und anschließend darf gespeichert werden. Ihr Quick-Freeze-Modell macht somit genau das Gleiche wie der gültige, anwendbare Paragraph 100G der Strafprozessordnung? Das wäre ja Unsinn. Das findet auch Leuthäuser-Schnarrenberger. Daher schreibt sie 4 Absätze später, eine solche Sicherung von Daten ist im Vergleich mit dem ohnehin nach Paragraph 100G möglichen Zugriff auf Verkehrsdaten nur dann vorteilhaft, wenn die Sicherung schneller und einfacher erfolgen kann als die Datenerhebung. Um diesen Vorteil zu nutzen, brauche es daher geringere Anforderungen. Einfrieren sollen Ermittler also viel leichter dürfen als mitschneiden? Ich bin gespannt, wie eine Erleichterung noch möglich sein soll, wenn die Hürde bisher lautet, Straftaten mittels Telekommunikation. Also alle Taten im Internet und mit Telefon. Straftaten, die möglicherweise mit dem Internet begangen wurden? Stellt sich die Frage, wozu braucht es überhaupt Quick Freeze? Offensichtlich, um das bisherige Modell aufzuweichen und auszudehnen und eben doch eine Art Vorratsdatenspeicherung Light zu schaffen. Mit der kleinen Einschränkung, dass ein hinreichender Anlass nötig ist. Ein vager Verdacht ersetzt den anlasslosen Vorrat. Viel Ärger für wenig Nutzen. Denn Daten von einem Zeitpunkt vor der Tat, die von der Polizei vor allem erwünscht sind, bekommen Ermittler auch so nicht. Dafür aber werden die Eingriffshürden geschleift, die bislang der letzte Schutz der Daten waren.